Ja, ich grüße euch jetzt hier zu dieser Bibelarbeit. Wir möchten heute über das Thema Unterordnung sprechen, in verschiedenen Bereichen. Der erste Punkt, über den ich habe vier Gliederungspunkte und eine abschließende Frage an euch. Der erste ist, dass ich etwas allgemein über Autorität sagen möchte, weil das sehr mit Unterordnung zusammenhängt. Das ist der erste Punkt. Und im zweiten geht es dann um Unterordnung und den Staat. Der dritte Punkt ist Unterordnung und die Gemeinde. Und der vierte Punkt ist Unterordnung und die Schule oder die Arbeitswelt. Also nämlich Schule und Arbeitswelt zusammen. Also Unterordnung und Autorität, Staat, Gemeinde und Schule/Arbeitswelt. Okay. Jeder hat das Wort Autorität schon mal gehört. Man hat auch ziemlich stark eine Vorstellung davon. Also man weiß irgendwie sofort, was damit gemeint ist. Und wenn man dann das versucht mal zu definieren, muss man schon noch mal ein bisschen nachdenken. Am ehesten kommt einem ein Beispiel in den Sinn. Was würdet ihr dann sagen, was ist denn eine Autorität in eurem Leben, die ihr kennt? Kann man jemand ein Beispiel nennen? Zum Beispiel die Eltern, genau, das hatten wir sehr stark in dem Gebot, die Eltern oder die Lehrer. Und es gibt viele Autoritäten. Wer von euch hat denn schon mal eine schlechte Erfahrung mit Autorität gemacht? Hand oben halten. Wer hat schon mal gute Erfahrungen mit Autorität gemacht? Okay, die meisten haben beide Hände oben. Okay, super. Du hast nur gute Erfahrungen damit gemacht, sehr schön. Ja, also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ganz wichtig ist, es gibt Autorität und wir wissen eben von der Bibel her, das werden wir gleich noch deutlicher sehen, dass Autorität auf jeden Fall von Gott gegeben ist und dass wir aber in einer gefallenen Welt leben, in der es diese Grundkategorie Autorität gibt, aber dass Autorität an sich von Gott gegeben ist und gut ist. Sie kann missbraucht werden, ja, aber das stellt die Legitimität, also die Berechtigung von Autorität als solcher nicht in Frage. Okay. Ich finde, ein Wesensmerkmal von Autorität, vielleicht das stärkste Merkmal, ist das Merkmal der Stärke. Also wer Autorität über jemanden hat, ist in der Regel stärker als derjenige, der unter dieser Autorität steht. Und diese Stärke kann viele, viele Facetten haben. Es kann bedeuten, dass die Person wirklich kraftvoller ist oder dass sie vielleicht intelligenter ist oder mehr Erfahrung hat. Oder was ich immer ganz schön finde, das Beispiel, wenn man einen Lehrberuf eben hat oder in der Schule der Lehrer. Ich bleibe mal beim Lehrberuf, die Lehrer sind nicht immer gute Vorbilder auf jeden Fall. Dass der Meister, also es gibt ja dann so die Gesellen und die Meister und die Lehrlinge. Und der Meister ist ja in der Regel der, der aufgrund seines Meisterbriefes auch das Recht hat, auszubilden. Und der Meister hat dann auch mehr zu sagen und kennt in der Regel das Handwerk und der Lehrling ja noch nicht. Deswegen fängt er ja an. Und was die Autorität des Meisters auszeichnet, ist eben, dass er das Handwerk bereits beherrscht und fähig ist, den anderen zu lehren. Ja, also ein Teil der Autorität kommt einfach auch durch so eine Fachkenntnis einher. Und dann gibt es aber noch Autoritäten, das geht oft einher, die einfach auch, man würde sagen, formal gegeben ist. Also der Lehrer in der Schule hat einfach die Autorität über euch, Kraft seines Amtes, ja. Auch wenn er vielleicht nicht immer so lebt oder so lehrt, dass er seiner Autorität würdig ist, aber vom Prinzip her hat er die immer noch. Und ein Polizist hat auch Autorität über uns, ganz einfach, weil er ein Polizist ist. Ja? Und die Gesetze in unserem Staat haben Autorität über uns, weil es die Gesetze sind und die gelten. Genau. So, und jetzt finden wir auch schon die Überleitung zum nächsten Punkt. Aber merkt euch einfach mal, Autorität hängt mit Stärke zusammen. Jetzt kommen wir auch schon zu dem zweiten Punkt und wir werden jetzt bei den nächsten Punkten viel in der Bibel lesen. Also bitte schlag mal auf, Römer 13. Verse 1 bis 7, Römer 13, Verse 1 bis 7. Ich lese das mal vor. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Man sagt, der Obrigkeit ist ein bisschen ein älteres Wort, wenn vielleicht sagen, die Regierenden, ja, vom Bürgermeister bis zur Bundeskanzlerin, sind unsere Obrigkeiten und die sind tatsächlich von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Okay? Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Was das meint ist, wenn du dich an das Gesetz hältst, hast du eigentlich nichts zu befürchten, aber wenn du das geltende Recht brichst in dem Land, in dem du lebst, musst du mit Strafe rechnen. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Und jetzt wird es nochmal spannend, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Also der Apostel schreibt hier, dass die Herrscher in unserem Land von Gott eingesetzt sind zu unserem Besten. Also geht stark davon aus, dass das gut für uns ist, dass es Herrscher gibt. Und ist auch wichtig zu schreiben, er schreibt das an die Römer, also in der Stadt Rom, die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und das Römische Reich war jetzt auch nicht so zu der Zeit noch kein christlicher Vorzeigestaat. Ja, also es gilt also auch für Länder, die, wo die Christen vielleicht nur eine Minderheit sind. Das ist auch wichtig zu bemerken. Tust aber Böses, so fürchte dich, denn sie, die Obrigkeit, trägt das Schwert nicht umsonst. Diesem Schwert ist gemeint eben dieses Recht, die würden sagen die Polizei, die Exekutive, das Gesetz, falls es nötig ist, mit Gewalt durchzusetzen oder Ordnung wiederherzustellen. Das ist hier mit dem Schwert gemeint. Eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also ein Staat verlangt Steuern von seinen Mitbürgern, um eben das Land auch mitzufinanzieren. Also Straßenbau wäre so ein ganz beliebtes Beispiel, was relativ unverfänglich ist. Es gibt vielleicht auch Sachen, wo man sagt, dafür würde ich nicht so gern Steuern zahlen, aber prinzipiell ist das an sich nicht falsch, Steuern zu zahlen. Und Jesus sagt ja auch, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Und was hier auch noch sehr deutlich wird, dass wir die Leute, die die Repräsentanten des Staates sind, also Politiker und Beamte und Polizisten und auch Lehrer im staatlichen Schulsystem, dass wir ihnen mit Respekt, würden wir heute sagen, begegnen sollen. Eine Sache nochmal, jetzt springen wir mal zu Daniel 4, das ist im Alten Testament. Daniel 4, Vers 22, der Daniel, der kommt da hinter dem Hesekiel. Ja. Einer der vier großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Daniel 4, Vers 22, auch der Daniel, der war Minister bei dem Nebukadnezar, der damals der mächtigste Mann der Welt war. Das Babylonische Reich war auch kein christlicher, auch kein jüdischer Staat, war ziemlich gottlos da, aber er hat da gearbeitet und er hatte eine Botschaft für den König, weil er hatte diesen Traum und er wusste nicht, was der bedeutet. Der Daniel legt dem Nebukadnezar diesen Traum aus und er sagt dann Vers 22 zu dem König, und Gott hat ihm diesen Traum eben geoffenbart, dass Daniel ihn deuten konnte. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen. So, und jetzt der Punkt, bis du erkennst, dass der Höchste, nämlich Gott, Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Also hier nochmal auch aus dem AT eine Bestätigung für das, was wir schon in Römer 13 gelesen haben. Jede Autorität, jede staatliche Ordnung ist von Gott eingesetzt. Was ist denn eigentlich nochmal ein Staat? Wer weiß es? Das ist ein Land, genau. Ja. Und was ist das Land? Das ist ein Staat, alles klar. Keine Idee oder soll ich es euch sagen?
Das ist einfach ein Bündnis, die sich so organisieren in sich.
Okay, Organisation ist ein Punkt, ja.
Es gibt eine bestimmte Regierungsform, also es herrscht keine Anarchie.
Ja, genau. Das ist der gleiche Punkt, ja.
Jetzt mal nach dem Kant, Philosophen, Hobbes hat gesagt, der Mensch hat sich unter seinem Staat zusammengeschlossen und hat dafür seine Freiheit aufgegeben, um unter dieser Autorität des Staates Sicherheit zu haben.
Okay. Das ist schon sehr advanced, der Leviathan, ja, gut. Okay. Also das alles richtig, was gesagt wurde. Grundlegend ist, in der politischen Theorie ist man sich ziemlich einig, was einen Staat auszeichnet. Es gibt drei Merkmale, die einen Staat zu einem Staat machen. Das eine ist das Territorium, das Gebiet. Es gibt ein klare begrenztes Gebiet, wo man sagt, da ist das. Es gibt eine klar definierte Bevölkerungsgruppe oder Zugehörigkeit, Bürger, also es gibt Leute, die gehören zu diesem Land. Und dann gibt es das, sagt man, das Gewaltmonopol. Oder man könnte auch sagen, die Regierungsform oder die Organisation. Also dass es da irgendwas gibt, was die Geschäfte, das Leben ordnet. Also klares Gebiet, klar definierte Zugehörigkeit von Bürgern, der Pass, ja. Und Gewaltmonopol oder Organisationsform oder Regierungsform. Wenn diese drei Sachen zusammenkommen, spricht man von einem Staat. Also wir hier zusammen sind jetzt noch kein Staat, okay? Aber in Deutschland leben wir in einem Staat. Und nochmal, das ist ganz wichtig, wir leben jetzt ja schon ziemlich, das ist auch ziemlich abstrakt, Staat, ja super. Und irgendwie, wir leben jetzt in einer Friedenszeit, hier läuft alles in Ordnung, aber das war auch nicht immer so in Deutschland, man muss das schon mal wertschätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Sachen einfach so laufen, dass es eine Ordnung gibt und dass es, wenn ich irgendwie in Gefahr bin, dass ich dann die Polizei rufen kann und solche Sachen, das ist nicht alles selbstverständlich. Ja, und das muss eben irgendwie geordnet und verwaltet werden. Natürlich kann man auch viel darüber meckern und sagen, es könnte noch viel besser sein, aber immerhin. Ja, und das letztendlich ist das auch nicht einfach so, sondern Gott wirkt und Gott segnet uns dadurch, indem er uns hier eine Ordnung schenkt, in der wir leben können. Ja. Es gibt zum Beispiel auch den Begriff des Failed States, also der gescheiterten Staaten. Das sind Staaten, die mal Staaten waren oder so. Also diese drei Merkmale, die ich eben dann nicht mehr ganz erfülle. Meistens fehlt da das Gewaltmonopol. Somalia wäre da so ein Beispiel. Ja. Da funktioniert es nicht richtig. Da gibt es die Regierung, hat eigentlich nur noch Handhaben über die Hauptstadt und außerhalb davon herrscht Anarchie. Ja, das ist nicht so schön, da zu wohnen. Okay, also das Erste, das ist so das Allgemeinere. Und jetzt kommen wir mal zum Konkreteren. Jetzt möchten wir nochmal über die Gemeinde sprechen. Punkt 3, die Gemeinde schon. Was ist denn die Gemeinde? Was ist eigentlich die Gemeinde? Oder was macht eine Gemeinde aus? Vielleicht ein Merkmal. Gut, ja. Sag's nochmal. Von Gott gegründet, hat er gesagt.
Ist der Staat Gottes?
Bitte?
Ist der Staat Gottes? Also das Volk und.
Okay. Teil des Reiches Gottes auf dieser Welt, ja.
Auswirkende Sakramente.
Was sind denn Sakramente? Genau.
Versammlung der Christen.
Ja. Ludwig?
Der Ort, wo Gemeindezucht
gibt. Ah ja, okay. Ja, ja, jetzt wurden die wesentlichen Merkmale, die immer genannt werden, die sich auch auf eine Definition von Luther auch beziehen, jetzt auch schon genannt. Also was da auch so zusammenkommt, sagt man, eine Gemeinde ist eine Gemeinde, wenn einmal das Wort Gottes verkündigt wird, das Evangelium, ja. Dann, wenn die Sakramente, bitte. Ja, genau, Treu und Recht, ja, das ist... Dachte ich, sei, ja genau, ist gut, dass du noch gesagt hast, nicht selbstverständlich. Dann, wo Taufe und Abendmahl eben praktiziert, verwaltet werden und wo auch Gemeindezucht herrscht. Man könnte vielleicht auch sagen, Gemeindedisziplin. Ja. Und diese Punkte machen eine Gemeinde aus. Und eben, dass Leute eben tatsächlich auch dann da sind. Ja. Das ist erstmal eine Gemeinde. So eine Gemeinde ist ja so strukturiert, eigentlich gibt es normale, es gibt eben die Gläubigen und ihre Kinder, die zur Gemeinde gehören. Und dann gibt es eigentlich zwei Ämter in der Gemeinde. Das ist einmal das Amt des Diakon, der sich um die Belange der Kirche kümmern soll. Und dann gibt es die Ältesten. Und die Ältesten sind die Leiter der Gemeinde. Und das sind die, unter denen wir uns in der Gemeinde unterordnen sollen. Ich schlage dazu mal auf Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und nun Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden vor Gott, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja? Also als Christen glauben wir, dass die Bibel und die ganze Bibel das Wort Gottes ist und völlig wahr ist und oberste Richtschnur in allen Glaubens- und Lebensfragen. Und wenn die Bibel ein Gebot aufstellt, dann gilt das erstmal für uns. Ne? Und hier heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Und das heißt genau das, was es heißt. Du sollst das machen, was die Ältesten deiner Gemeinde dir sagen. Und das ist auch, was bedeutet, sich unterzuordnen. Okay? Klingt nicht so hip, klingt nicht so freigeistig, ist aber so. Ja, also nochmal. Älteste in der Gemeinde, wer sind die Ältesten? Wenn ihr es nicht wisst, schaut mal auf die Internetseite von eurer Gemeinde oder so, da steht es bestimmt. Und denen sollt ihr gehorchen. Ja? Also, und was machen sie hier? Denn sie wachen über eure Seele. Ja? Also, wenn ihr euch mal anschaut, wenn ihr mal guckt in 1. Timotheus 3 und in Titus 1, da sind die Kriterien gelistet, wie ein Ältester zu sein hat und was ihn ausmachen soll. Um es kurz zu sagen, ein Ältester muss ein richtig guter Christ sein. Ja, er soll gastfreundlich sein und gut lernen können und liebevoll sein und sanftmütig und geduldig und demütig. Eigentlich soll ein Ältester so sein, wie alle Christen sein sollen, also so Christus-ähnlich nämlich. Und es sind schon hohe Kriterien. Wir dürfen auch von den Ältesten nicht Perfektion verlangen, genauso wenig wie wie wir selber Perfektion in unserem christlichen Wandel erreichen dürfen. Die Messlatte ist schon ein bisschen höher für den Ältesten als für den gewöhnlichen Christen, aber trotzdem dürfen wir nicht auch jetzt einen Mangel in dem Ältesten immer so als Ausrede nehmen, dem nicht gehorchen zu müssen. So. Aber prinzipiell gilt, dass sie das Anliegen haben, über unsere Seelen zu wachen. Also die kümmern, sollen sich um uns kümmern. Unser geistliches Wohl ist das Anliegen unserer Ältesten. Das ist schon eine feine Sache. Ja? Also eigentlich auch wie Eltern. Und das ist auch sehr wichtig, weil wo wir die Ewigkeit verbringen werden, ob wir dem Herrn gehorsam sind, ob wir im Glauben stehen oder nicht, sind sehr wichtige Fragen. Und da ist es gut, wenn es da Leute gibt, die Ahnung haben, die ein Auge auf uns haben. Und prinzipiell gilt einfach dieser Befehl, wir sollen uns diesen Menschen unterordnen. Das ist auch nicht nur im Hebräerbrief, schlagt nochmal auf den 1. Thessalonicher in Kapitel 5. 1. Thessalonicher 5. Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Okay. Anerkennung, die anerkennen, nicht verachten, sondern anerkennen. Sie stehen uns vor und die uns zurechtweisen. Also der Apostel geht davon aus, wenn sie ihre Arbeit richtig machen, dann werden sie euch auch mal zurechtweisen. Ja, ist nicht angenehm. Ein Freund von mir hat das mal erzählt, er wurde mal sehr hart zurechtgewiesen von seinem Pastor, der ja auch, also Pastorenälteste, also wir, wenn wir Pastor decken, decken wir Theologiestudium und Vollzeit, ein Ältester ist so Ehrenamt, ist okay. Ältester und Pastor wird in der Bibel da jetzt austauschbar verwendete Begriffe. Wie wurde der von seinem Pastor und einem Mitbruder mal sehr hart zurechtgewiesen und hat gesagt, ich habe sie dafür gehasst. Und er fand das einfach nur furchtbar, was sie zu ihnen gesagt haben. Aber hat über Zeit dann erkannt, dass sie recht hatten und hat gesagt, die dürfen mir heute alles sagen, hat er dann gesagt. Also das fand er dann, obwohl diese Zurechtweisung in dem Moment der Zurechtweisung sehr unangenehm war und er erst mal auf und wegen, was fällt euch eigentlich ein oder habt kein Recht, das zu sagen, aber über Zeit war das dann, hat er das erkannt, hat Gott ihm da Erkenntnis geschenkt, dass es richtig war. Und so, und das sagt ja auch der Hebräerbrief, Schreiber, die Zucht, in dem Moment der Zucht ist sie uns unangenehm, aber über Dauer tut sie uns eigentlich gut. Genau. Und wir sollen die umso mehr in Liebe achten, um ihres Werkes willen. Also eigentlich sollen wir alle ehren und schätzen, aber den Ältesten eigentlich besonders. Genau. Also der Älteste ist nicht so der Typ, wo man immer hingeht, um sich zu beschweren, so, weil man halt sich mal beschweren will. Also das, die haben ja dann 100 Leute, die sich bei denen beschweren, je nach Gemeindegröße, und das ist schon ziemlich anstrengend. Gut, ein Punkt nochmal, wenn ihr... ich lese mal auch nochmal Judas vor. Das müsst ihr nicht aufschlagen, wenn ihr nicht wollt. Das ist auch schwer zu finden. Könnt ihr aber. Was so ein Grund sein könnte, warum man sich nicht unterordnen möchte. Oder warum man damit überhaupt irgendwie ein Problem hat mit Autorität. Also Judas hat nur ein Kapitel. Deswegen, wenn man da Judas sagt und dann eine Zahl sagt, sind damit gleich die Verse gemeint. Also Judas 14 bis 16, Judas Verse 14 bis 16, da geht es eigentlich um Irrlehrer, aber hier wird das Wesen der Irrlehrer beschrieben und das fand ich einfach nochmal ganz, ganz passend in der Thematik. Also das ist jetzt nicht das, was ich jetzt sage, ist nicht genau das, was der Text an der Stelle lehrt, aber ich denke, man kann es übertragen. Also ich lese mal ab Vers 14. Von den Irrlehrern. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist kommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen und unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, damit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Und jetzt Vers 16, diese gottlosen Sünder, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und im Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Aber nochmal die erste Hälfte von Vers 16. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Aha. Also es ist also so eine Dynamik der Sünde ist, dass man unzufrieden ist und irgendwie aus dieser Unzufriedenheit sich so eine Berechtigung ableitet, um zu sündigen. Das ist so eine Dynamik von Sünde. Mir geht schlecht, also sündige ich. Ich tue mir selbst leid, also sündige ich. Ich bin unzufrieden, also sündige ich. Das ist so eine Dynamik. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so ein Problem. Ich weiß nicht, ob das immer so der Fall ist, aber ich glaube, Leute, die ein Problem damit haben, sich unterzuordnen, kann auch daran liegen, dass sie mit sich selber unzufrieden sind. Warum auch immer. Und dann eigentlich damit ja die Souveränität und die Allmacht Gottes, wenn sie sich selber als Gläubige bezeichnen, in Frage stellen. Ja, weil Gott tut ja alles zu unserem Besten. Und wenn Gott allwissend ist und allmächtig ist und gut ist, was er alles ist, kann ich eigentlich mit meiner Situation nicht unzufrieden sein. Ja, zumindest nicht so, dass ich daraus eine Legitimation für Sünde ableite. Und was auch ordentlich bedeuten darf, dass ich wegen meiner Unzufriedenheit meinen könnte, ich müsste mich jetzt nicht unterordnen. Also. Gut. Auch nochmal ein Wort zu den Autoritäten. Wie gesagt, es gibt Kriterien auch für Autoritäten in der Bibel, für zumindest innerhalb der Gemeinde. Jesus sagt in Markus 10 zum Beispiel, wer bei euch der Erste sein will, der sei ein Diener aller. Also die Wesensmerkmale von Autoritätspersonen sollten sein Demut, Liebe, der Wunsch zu dienen dem anderen. Also dass ich die Stärke, von der ich am Anfang gesprochen habe, erstmal einsetze, um dem Nächsten was Gutes zu tun. Ja, dass ich nicht aus anderen Gründen oder um mich zu bereichern oder so, sondern eigentlich will ich meine Stärke einsetzen, damit es dem anderen gut geht. Für den Ältesten jetzt, sein Wissen im Wort zum Beispiel, möchte er einsetzen, nicht um sich selber darzustellen oder so, oder um einfach halt der Chef zu sein der Gemeinde, sondern um den anderen zu dienen und sie anzuleiten im Glauben. Und die Ältesten unterstehen ja selber auch wieder letztendlich Gott. Das ist das. Und jetzt kommen wir dann nochmal zum letzten Punkt, bevor es, und ich auch noch einen kleinen Arbeitsauftrag hier für euch habe, Unterordnung in der Schule oder in der Arbeitswelt. Und da möchte ich auch nochmal ein paar Sachen zu aufschlagen. Das sind die bekanntesten Stellen dazu. Schlag mal auf Kolosser 3, bitte. Verse ab Vers 22 bis zum ersten Vers von Kapitel 4. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, also wieder hier die Aufforderung, es geht hier jetzt um Knechte, die in der Arbeitswelt tätig sind und sie sollen ihren Vorgesetzten, ihren Chefs, ihren Herren gehorchen in allen Dingen. Eine ganz, 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 ganz klare Aussage. Ja, weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Wir wollen das nicht so, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Okay? Ja, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, also nicht um sich einzuschleimen, würden wir heute sagen. Ja? Nicht um so sich einzuschleimen, ja. Sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Die Motivation für Gehorsam, für Unterordnung und auch für den Dienst ist letztendlich Gott. Die Furcht Gottes, ja. Und da haben wir so einen unverrückbaren Punkt, dass man eben auch treu und wandelt, wenn der Chef mal nicht guckt, ja. Dass man die E-Mails und das Smartphone eben nicht checkt, auch wenn der Lehrer oder der Chef gerade nicht guckt. Ja? Also das ist so das Ding, dass man eben auch treu ist, dann wenn keiner hinschaut. So sollte es zumindest sein. Und letztendlich bekommen wir unser Erbe, unseren Lohn für all das ultimativ im Himmel, weil wir Jesus Christus dienen. Wenn wir aber Schlechtes tun, werden wir dafür auch Strafe bekommen. Dann noch eine Anrede an die Herren selbst. Die sollen auch, wer ein Vorgesetzter ist, soll auch fair mit seinen Untergebenen umgehen. Jetzt eine Parallelstelle dazu im Epheserbrief, nämlich in Epheser 6. Kolosser und Epheser sind ja sehr ähnlich von der Struktur. Und zwar hat ja der Epheserbrief, der Ludwig hat das auch schon hier angesprochen, so die erste Hälfte, so bis Kapitel 3, beschreibt so sehr stark Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Und dann so Kapitel 4, 5 und 6 sind sehr stark, was wir nun im Lichte dessen tun sollen als Christen. Genauso ist der Kolosserbrief auch aufgebaut. Die ersten beiden Kapitel sind sehr stark auf das, was Gott tut in Christus. Und dann Kapitel 3, 4 sehr stark, was wir im Lichte dessen tun sollen. Deswegen kann man die fast da sehr schön parallel lesen, die beiden. Ja, Epheser 6, 5 bis 9. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Ja, fast die gleiche Wortwahl. Als dem Christus, nicht mit Augenginnerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Okay, wieder, meine Grundmotivation ist nicht irgendwie, dass ich gut ankommen will oder befördert sein möchte, auch wenn das nett ist, aber meine Grundmotivation ist, dass ich dem Herrn diene. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder Freier. Und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ja. Und das ist jetzt eben, dass die, auch wenn es christliche Vorgesetzte gibt, christliche Autoritäten, sollen die nicht über die Maßen irgendwie herrisch sein, sondern sie sollen auch bewusst sein, auch ich unterstehe Gott und ich muss den Untergebenen ordentlich behandeln. Ja. Gut. Jetzt gehen wir nochmal in den 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 6. Verse 1 bis 2. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Also die vorgesetzten Gläubigen sind als gute christliche Autoritäten darauf bedacht, Gutes zu tun. Und das ist, finde ich, spannend, auch wieder ein spannendes Ding, was Paulus hier anspricht, dass man meint, naja, wenn der Chef Christ ist, dann müsste der quasi auch mal ein Auge zudrücken bei mir oder irgendwie nachgiebiger sein. Und ich denke, das habt ihr vielleicht auch schon mal selber so gedacht oder gefühlt, ich jedenfalls schon, oder ich weiß, da habe ich mal mit einem FTH-Studenten gesprochen und er sagte dann, er musste eine Hausarbeit abgeben und er war aber nicht fertig, weil er halt irgendwie zu spät angefangen hat. Und dann hat er sich gedacht, dann gehe ich mal zu meinem Dozenten und beantrage halt eine Verlängerung, das wird ja kein Problem sein, der ist ja auch Christ und so. Und hat halt gefragt, ob er halt irgendwie 2 Wochen später abgeben darf und der Dozent hat gesagt, nö, Abgabetermin ist halt morgen so ungefähr und du gibst das ab wie alle anderen auch. Und da hat er so gemerkt, so, okay, jetzt nur weil er Christ ist, heißt das nicht, dass ich jetzt hier immer eine Nachgiebigkeit von meiner eigenen Nachlässigkeit finde. Ja. Aber das, damit mache ich jetzt ein weites Feld auf, da kann es auch viele unterschiedliche Einzelfälle geben, aber prinzipiell dürfen wir die uns Vorstehenden nicht weniger schätzen, nur weil sie Christen sind. Sondern wir sollen sie, gerade weil sie Christen sind, eigentlich noch mehr achten. Und jetzt nochmal zurück zu Vers 1. Wir sollen unsere Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes verlästert wird. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Und das ist jetzt interessant, weil Paulus hier sagt, wenn wir, da wo wir sind, in der Arbeitswelt oder in der Schule oder in der Uni, wenn wir den Autoritäten nicht mit Respekt gegenübergehen, dann bringen wir Schande über den Namen Gottes. Okay? Weil Gott uns das ja befohlen hat, und weil es seiner Schöpfungsordnung entspricht. Und wenn wir das tun, ist das ein schlechtes Zeugnis für unsere Umwelt. Gerade dann, wenn die Nichtchristen um uns herum lästern und schändlich sprechen und unordentlich arbeiten und. Ja? Gerade dann. Gerade dann, wenn man versucht dazu ist, zu denken, naja, weiß keiner, dass ich Christ bin, jetzt kann ich ja auch so machen, weil ist ja eh egal. In der Gemeinde weiß es ja keiner, dass ich hier so schlecht arbeite und hier weiß keiner, dass ich Christ bin. Nee, ja, gerade dann, wenn es schwierig ist, dann sollte man gerade umso mehr gehorchen. Ja. Und es fällt auf, auch wenn man nicht denkt, dass es auffällt, es fällt schon auf. Es fällt auf, genau. Und es ist halt schon bitter, wenn halt Nicht-Christen dann zu einem hinkommen und sagen, ja hier, du laberst doch immer so fromm, das dürftest du doch gar nicht machen, du bist ja Christ. Und wenn sie dann noch recht haben, denkt man sich, oh Mann, ja, super. Ja, also das soll nicht passieren, okay? Schaut einfach, beugt vor, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, und das bedeutet eben, dass ihr euch nicht an Lästerungen gegenüber den Lehrern beteiligt. Wenn es wirklich Kritik gibt, ist ja nicht so, dass Lehrer immer alles richtig machen, dann gibt es da Möglichkeiten, das auch irgendwie respektvoll, freundlich, sachlich anzubringen oder vielleicht auch unter 4 Augen. Also der Ton macht die Musik, ja, das ist ein Unterschied. ob man quasi so Stimmung macht und schon den Elternverband aufhetzt gegen den Lehrer oder ob man mal irgendwie nach der Stunde hingeht und sagt, darf ich nochmal mit ihnen sprechen, ich werde da nochmal ein Anliegen oder so. Ja? Also der Ton macht die Musik, heißt nicht, dass ihr euch immer alles gefallen lassen müsst, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, der Umgang ist sehr wichtig, man kann auch Probleme respektvoll ansprechen, das macht viel aus. Das macht viel aus, ja? Ob man das so angeht oder ob man da so aggressiv davor geht. Gut. Jetzt habe ich noch abschließend einen kleinen Arbeitsauftrag für euch. Ich formuliere den mal. Auftrag ist, dass ihr jetzt mal 3 Minuten darüber nachdenkt, über das, was ich jetzt sage. Und wenn das fertig ist, sage ich euch, wie es weitergeht. Arbeitsauftrag ist, macht euch auch ein paar Notizen vielleicht. Frage ist, wie kann ich meine Unterordnung in der Gemeinde und der Schule, Arbeitswelt gestalten?